Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtrup.
Guten Morgen.
Ansgar, grüß dich. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Hilf mir.
Das war letzte Bundesliga-Saison Bielefeld. Haben wir bei Bielefeld gegen Dortmund hatten wir auf der Pressetribüne nebeneinander gesessen. Ich hatte mich kurz als Kicker-Kollege vorgestellt und du saßt da gebannt vom Spiel neben mir auf jeden Fall.
Ja, Arminia Bielefeld, da kann man auch gebannt sein. Es ist sehr spannend die letzten Jahre. Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga. Gegen Verl war ich da. Unentschieden. Okay. Das wird nochmal spannend, weil Duisburg punktet jetzt und Mannheim hat
Duisburg
jetzt auch...
gewinnt, Halle gewinnt, genau. Mannheim gewinnt, scheiß Wochenende, würde ich sagen.
Aber sowas von schlecht gelaufen.
So, reden wir aber heute nicht nur über den deutschen Sportclub Arminia, der als nächstes gegen BVB 2 und danach das heiße, heiße Keller-Derby gegen Waldhof Mannheim spielt, sondern, ihr merkt schon, wir reden mit dem Kicker. Es ist wunderbar, dass wir heute einen Mann bei uns haben. Er ist Familienvater, er ist Fußballfan, er galt einst als heißestes Torhütertalent in der Region Peine. Mittlerweile ist er seit bald 17 Jahren Redakteur bei Deutschlands wichtigsten Fußballfachmagazin beim Kicker. Er kennt sich bestens im Fußball Norden aus. Wir reden also auch über den VfL Wolfsburg. Er hat aber auch ein Faible für den ersten FC Köln und da ist er sogar Vereinsmitglied. Zu hören sonst oft im Podcast Daily Kicker, heute bei uns im Kickerherz. Herzlich willkommen an den hochgeschätzten Thomas Hiete.
Hallo.
Vielen, vielen Dank. So hat mich noch nie jemand begrüßt und woher weißt du, dass ich ein solches Torhütertalent war? Hat das bis zu dir herumgesprochen?
Hat sich rumgesprochen. Recherche ist alles.
Da wollte ich auch sagen, damals waren die Noten im Kicker. Ja, das war ja noch, als ich angefangen habe, 1987, mein erstes Profivertrag. Wenn du da eine 5 gekriegt hast, da war der Tag Marsch. Interessiert heute kein Mensch mehr.
Oh, ich habe das Gefühl, manche interessiert es tatsächlich noch. Sie tun zwar so, als würden sie es nicht lesen, aber dann kommt immer, ein Kumpel hat mir gesagt und so weiter. Es hat sich aber noch nie einer beschwert, wenn er zu gut benotet
war. Ich bestimmt auch nicht. Wenn wir jetzt gerade mal so im Insider sind. Thomas, da war die Frage an dich. Hat mir mal einer gesagt, es würde ein Spieler auch mit einer Vornote quasi ins Spiel gehen. Also so ein bisschen mit dem, was so zuletzt so schon bei Kickernoten?
Nee, das nicht. Okay. Das nicht. Im Grunde geht jeder mit einer 3 ins Spiel, wenn man das so sagt. Und da kannst du dich nach oben, nach unten bewegen und auf dem Niveau bleiben. So würde ich es jetzt erstmal ausdrucken. Also die goldene Mitte als neutral. Jetzt kannst du auch sagen, es geht keiner mit einer Note ins Spiel und dann gucken wir es an. Letztendlich ist die 3 ist die Mitte und dann schauen wir, wie sich das bewegt.
Aber ich habe auch mal beim Kicker neben einem gesessen, das ist gar nicht lange her. Der war dann zuständig, keine Ahnung, Würzburg oder sowas. Saß er da und sagte, Ansgar, er muss ein paar Noten verteilen, etc. hin und her. Und das war schon so ein bisschen, muss ich sagen, wie würfeln. Da sitzt so ein Sportstudent und hat gesagt, okay, aber die Jungs sind aber auch gut. Also um Gottes Willen, bloß nicht falsch stehen. Also ne, die sind gut informiert, die haben dann ihre Mannschaften, die haben die ein paar Mal gesehen, die können schon ihren Job, aber da habe ich dann gesagt, Ansgar, also wenn das hier so abläuft, was hast du dich früher aufgeregt, Mann?
Ja, aber machen wir uns nichts vor, das ist natürlich eine Spielerei. Trotzdem versuchen wir, also wir versuchen möglichst auch mit 2 Leuten im Stadion zu sein. Und wenn nur einer im Stadion ist, guckt das auch mindestens noch einer am TV. Und wir reden dann schon in der Regel sonntags morgens jetzt beim Bundesligaspiel, reden wir tatsächlich noch über jede einzelne Note dann zu zweit, bevor das dann da reingeht. Und das wird auch nochmal angepasst. Und ich mache es schon auch so. Ich nehme die Spiele, die ich bin, die gucke ich an und nehme ich auf und gucke mir dann die Szenen nochmal an, die irgendeine Relevanz hat in diesem Spiel, um dann möglichst nah an der Wahrheit zu sein. Aber subjektiv bleibt es trotzdem.
Naja, ich bin sozialisiert mit dem Kicker, muss ich sagen. Ich hatte Tick, Trick und Track und so weiter und daneben lag der Kicker.
Ging mir ähnlich und deswegen ist es, möchte ich schon sagen, also am liebsten wäre ich Bundesliga-Torhüter geworden, das hat nicht funktioniert, deswegen würde ich sagen, der zweitschönste Job ist es dann darüber zu berichten und fürs Fußballgucken bezahlt zu werden. Deswegen ist der Kicker auch für mich was ganz Besonderes.
Also wie wichtig war das für dich, was da über dich geschrieben wurde?
Für alle Spieler in meiner Zeit war das wichtig. Der Kicker war allgegenwärtig. Der lag im Bus zu Auswärtsfahrten, der wurde studiert von A bis Z. Das war die Fußballbibel, als ich angefangen habe mit Fußball. Ich habe Kicker auf dem Handy und da gucken wir alle nach wie vor rein, das ist sicher. Aber was ich dir sagen kann, eure Noten vom Kicker waren besser wie die bei mir in der Schule. Das ist immer sicher. Das war jetzt auch nicht schwer. Hauptschule, was willst du machen, ne?
Wie ist eigentlich für dich? Weil für uns ist das ja auch alles viel digitaler geworden und so weiter. Bei uns jetzt als Sky-Kommentator ist das so, dass du das Spiel machst, 90 Minuten in der Konferenz, dann machst du hinterher noch eine Zusammenfassung für alle Spiele, alle Tore. Dann machst du noch eine Zusammenfassung für ein anderes Format, nämlich für die Nachrichten. Also wird da bei euch sicherlich auch das eine oder andere draufgesattelt sein. Wie hat sich das bei dir verändert?
Ich bin 2007 als Redakteur dann zum Kicker gekommen und da habe ich geschrieben, 2-mal die Woche für ein Heft. Und wenn ich heute gucke, was ich alles rund um die Bundesliga und um irgendwelche Sachen mache, hat sich das schon extrem verändert. Also ich podcaste hier, ich podcaste bei euch, dann gibt es mal einen Videoaufsager da. Dann schreiben wir online jeden Tag, was sich dann in den Jahren auch so entwickelt hat. Und das Heft ist auch immer noch da. Also es ist deutlich mehr geworden, deutlich umfangreicher, deutlich näher dran nochmal am ganzen Geschehen.
Und da ja im Fußballgeschäft deutlich viel mehr Geld ist, verdienen wir auch alle viel mehr Geld. Naja.
Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ganz kurzer Exkurs, nur es ist im Fußballgeschäft deutlich viel mehr Kohle drin. Man hört da auch aus der Premier League so von Wocheneinnahmen um die 250.000 Euro für einen Spieler.
Gut, dass der Fußball finanziell außer Kontrolle ist, das ist jetzt mal schon länger. Ja. Da ist England natürlich Spitzenreiter und führend, was die Kohle anbetrifft. Aber was heißt das für die Liga? Also Bayern ist der einzige Club, der seine Spieler langfristig halten kann. Siehe Lewandowski, siehe andere Spieler. Bei Bayern spielen sie dann schon langfristiger.
Trotzdem sage ich, früher hätte sich Bayern dann halt Haaland und Bellingham und De Bruyne geholt in den letzten 10 Jahren. Und das gelingt den Bayern dann halt auch nicht mehr. Die gehen dann in die Premier League. Und das führt jetzt ja vielleicht dazu, gut, die Bundesliga ist jetzt wieder langweilig geworden, aber nicht, weil Bayern so gut ist, sondern weil Leverkusen davon zieht. Aber ich glaube, da hat Bayern schon auch ein Problem dann, gerade international, dass die ganz großen Spieler dann doch auch woanders hingehen.
Finden wir vielleicht dadurch so ein bisschen die Tür Richtung Norden und auch zum VfL Wolfsburg, weil auch da ist es natürlich so gewesen, dass als 100% Tochter von Volkswagen man mal so eine Leute wie De Bruyne, ganz früher hat man Stefan Effenberg geholt und hat da mal den ins Schaufenster gestellt. Zumindest ist das jetzt gerade, Thomas, eine Umbruchsituation, dass Volkswagen eben auch nicht mehr so viel Kohle reingibt.
Die Umbruchsituation ist schon seit einigen Jahren. Im Grunde genommen setzt du das mit dem Dieselskandal ein. Und dann kannst du halt auch deinen Mitarbeitern sehr, sehr schlecht verkaufen, Luis Gustavo und Kevin De Bruyne, Ivan Perisic für weiß nicht wie viele Millionen zu holen, während es überall im Konzern heißt, wir müssen sparen, sparen, sparen und Kurzarbeit hier und so weiter und so fort. Und das hat damit eingesetzt und ist tatsächlich so. Jetzt muss man immer noch sagen, dem VfL Wolfsburg geht es gut finanziell im Vergleich auch zu anderen Vereinen. Aber es ist nicht mehr die Kohle da, die vor 10 Jahren noch da war, 2014, als De Bruyne so kam. Und spätestens seit 2018, als Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer dann das die sportliche Verantwortung übernommen haben, stand die Wirtschaftlichkeit so im Mittelpunkt, dass es schon heißt, wir müssen zusehen, dass wir ein finanzielles Plus erzielen. Sprich, früher wurden wir eben 40 Millionen Minus von Volkswagen ausgeglichen und übertrieben gesagt, hat es keinen gestört. Heute ist es schön, freuen die sich, wenn die dann ein Plus erwirtschaften durch Verkäufe wie Mickey van de Ven zu Tottenham oder Felix Metscher nach Dortmund. Und deswegen hat es ja schon ein bisschen verschoben, dass Wolfsburg heute mit Clubs wie Leverkusen, Leipzig dann auch nicht mehr mithalten kann, wenn die um einen Spieler baggern. Ich meine, der VfL hat sich auch mal mit Grimaldo beschäftigt. Ich meine, die haben auch mal bei Boniface nachgefragt. Ich glaube, da reichte ein Telefonat, um die Gehaltsvorstellung zu hören, um zu wissen, okay, der wird woanders Fußball spielen und nicht in Wolfsburg.
Ja, und der Pillenclub hat ein bisschen Kohle gemacht in Corona-Zeit. Bei denen ging es in dieser schwierigen Zeiten nicht so schlecht. Diesen Skandal hatten die auch nicht. Und Bayer hat noch ein bisschen Kohle über, aber haben das Geld auch gut eingesetzt. Also Xavi Alonso, überragend, wissen wir alle. Ja. Aber ich schweife gerade ab, gehen wir zurück zu Wolfsburg. Ich werde dazu nicht bezahlt, aber mir fällt gerade ein, ich habe wesentlich dazu beigetragen, dass es denen gut geht. Ich fahre einen Phaeton. Und ganz ehrlich, wenn die wieder neuen bauen davon, komm ich noch rein. Aber überragendes Auto. Also wenn das jemand hört, ihr müsst doch den Phaeton wieder, ist ein überragendes Auto. Ich habe noch nie für so wenig Geld so viel Auto bekommen. Also ich habe den gebraucht gekauft, neu wäre mir zu teuer gewesen. Läuft, aber bevor ich jetzt wieder ganz abschweife, Leute, holt mich da wieder raus.
Okay. Dankeschön für den Werbeblock. Und
Nein, auf jeden Fall, den erfolgreichen Fußball haben sie auch eingestellt in dieser Saison, das mal aufzugreifen. Du solltest mit dem Geld, was dir immer noch zur Verfügung steht und was dann auch in die Mannschaft investiert wurde, solltest du besser nicht hinter Heidenheim und Augsburg in der Tabelle herumlungern. Und ich sage, solltest du immer noch um die Plätze 5, weiß ich nicht, 6, 7 auf jeden Fall mitspielen und das haben sie in diesem Jahr nicht geschafft. Ich meine, letztes Jahr sind die Achter geworden, hätten mit einem Tor am letzten Spieltag gegen den feststehenden Absteiger oder die halbe A-Union von Hertha, hätten sie noch ein Tor gebraucht, dann hätten sie die Conference-Quali gespielt. Da waren sie relativ dicht dran, auch wenn die Saison schon nicht optimal war. Trotzdem, in diesem Jahr ist es unterm Strich, lässt sich nicht anders sagen, eine große Enttäuschung.
Kovac würde sagen, Stand jetzt haben wir noch viel Potenzial nach oben.
Und uns fehlt Stand jetzt ein bisschen das Glück, das höre ich jetzt seit Monaten. Und Hermann Gerland, Ansgar, du kennst ihn.
Hermann Gerland, was ein Typ. Ich liebe ihn, ne? Richtig alte Schule, aber nicht stehen geblieben, sondern Charaktertyp ohne Ende. Und was der da in Bayern gemacht hat, brauchen wir nicht reden.
Immer Glück ist Können, hat er geprägt.
Satz. Hat er gesagt?
Und, Ja, ja, immer Glück ist Können, hat er gesagt. Und wenn man es dann umdreht, was ist dann immer Pech? Das ist dann genau die andere Seite. Und das trifft dann irgendwo, da muss man ganz ehrlich sagen, trifft auch zu. Man kann nicht immer nur Pech haben und unten stehen, da gehört schon ein bisschen mehr dazu beim
Fußball. Nochmal reingeknibbelt. Was ist es? Ich habe das Spiel bei Union kommentiert für Sky. Eigentlich kannst du das nicht verlieren. Also du hast ja auch Chancen, die sind ja absurd gut gewesen. Gegen Stuttgart kannst du verlieren. Aber es ist nicht so richtig verständlich, warum man immer wieder Dinge sieht, wo man sagt, irgendwie das machen die gut, das zeichnet die auch aus und sie sind auch niemals so, dass man eine Mentalitätsfrage stellen könnte, von meinem Gefühl her. Aber sie bringen es nicht beieinander. Was ist das Problem des VfL Wolfsburg? Thomas Hiete.
Also die sind gut in die Saison gestartet. 9 Punkte aus den ersten 4 Spielen, da hast du erstmal eine wunderbare Grundlage, auch nach einem gewissen Umbruch im Sommer. Du hast Van de Feen verloren, du hast Metscher verloren, du hast den Linksverteidiger Paulo Tavi verloren mit Joshua Gilavogi, ist eine Führungsfigur, auch wenn sie nicht immer gespielt hat, aus dem Kader gegangen. Auch das musst du auffangen, dann hast du diesen wunderbaren Start ohne toll zu spielen, aber 9 Punkte aus 4 Spielen, da hast du erstmal was hingelegt, worauf du aufbauen kannst. Und dann hat Niko Kovac angefangen zu rotieren. Er hat die Spieler gewechselt hin und her, wollte es, ich glaube, im guten Willen jedem recht machen in diesem großen Kader, dass auch jeder zu zeigen, wir haben einen breiten Kader, jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seine Chance zu spielen. Und trotzdem hat sich dann keine Mannschaft gefunden, die das Ganze, diesen guten Start dann fortsetzt und worauf sie aufbauen lässt. Und so hat er, ich habe das mal geschrieben, jeden potenziellen Leistungsträger zum Mitläufer rotiert. Mhm. Weil dann kam ein Václav Černý, der kam aus den Niederlanden als Topscorer, kam er, hat dann 2 Tore gemacht gegen Leipzig, gegen Bremen im Pokal und dann in der Liga. Und dann war er auf einmal wieder draußen und dann jeder hat sich gefragt, Mensch, da kommt gerade einer, der schießt auch mal Tore, mein anderer, der nicht Jonas Wind heißt, und dann geht er wieder raus. Und dann wurde hin und her rotiert und dann wurde das System gewechselt. Dann haben sie auf einmal Dreierkette gespielt. Und in dieser Phase, glaube ich, ging ganz viel verloren. Das hat er mittlerweile so ein bisschen in den Griff bekommen. Also das war auch die ganz klare Ansage von der sportlichen Führung. Wir brauchen personelle und systematische Konstanz. Das hat Niko Kovac dann auch verstanden, hat das verändert. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Spiele, wie jetzt gegen Stuttgart. Auf einmal ist Jonas Wind draußen und alle fragen sich, ja, der hat zuletzt nicht getroffen, aber das ist ein absoluter Schlüsselspieler für diese Mannschaft. Auch jetzt mit Kevin Behrens, eher ein bisschen zurückgezogen auf der 10, hat gerade letzte Woche in Frankfurt noch ein Tor vorbereitet und im zweiten war er auch mit involviert. Also der ist nicht völlig außer Form. Und dann setzt du jetzt Jonas Wind, dein Topscorer, dein Top-Torschützen auf die Bank und hast den nächsten jetzt klein gebügelt, sage ich mal. Holst den Václav Černý wieder rein, der nach dem guten Start in die Rückrunde hatte, sich in der Winterpause den Stammplatz geholt. Dann setzt du ihn wieder 2 Wochen auf die Bank, um jetzt wieder reinzuholen, damit er auf einmal wieder durchs Feuer geht. Für dich macht er nicht. Kickernote 5,5 und zu Hause raus. War wirklich nicht gut. Patrick Wimmer ein Beispiel. Vor 3 Wochen sagt Niko Kovac, das ist auch ein Grund, warum wir nicht so gut sind. Lukas Metscher und Patrick Wimmer sind uns in der Hinserie weggebrochen. Die haben uns so schwer gefehlt. Jetzt arbeitet sich der Patrick Wimmer Stück für Stück ran, wird eingewechselt in Frankfurt nach seinem Syndesmosis das erste Mal dabei. Jetzt denkt man, okay, jetzt bringt er den Topscorer der Vorsaison nach und nach rein in die Mannschaft. Folge gegen Stuttgart, Patrick Wimmer auf der Tribüne und weiß selbst nicht, wie ihm geschieht. Und das sind personelle Entscheidungen, die dann den Kader nach und nach auch nicht zu Kovac Freunden gemacht haben. Die spielen nicht gegen den. Wenn man sieht, und das sagst du ja auch, Olli, mit welcher Mentalität und welchem Willen die sich dann auch dagegen wehren. Und trotzdem passt irgendwas nicht zusammen.
Das ist mal sehr gut, also top zusammengefasst. Ja. Das ist ja der Vorteil von Wolfsburg. Du hast ja keinen emotionalen Druck. Da gehen ja nicht Fans auf die Barrikaden oder sonst was. So ein bisschen öffentlichen Druck haben sie schon, aber den bügeln sie weg als Konzern. Also ganz ehrlich, mein 10. Geburtstag war emotionaler wie die Diskussion beim VfL Wolfsburg in Sachen Trainer. Geschichte. Aber ich sage ja auch, emotional kriegst du auch jetzt keinen Spieler nach Wolfsburg. Darüber müsste der Club auch mal nachdenken. Es sei denn, du interessierst dich für Autos und da steht noch VW davor.
Also dich würde man kriegen jetzt.
Ja, aber ja, absolut. Aber du musst ja Spieler finanziell bedrohen, damit sie zum VfL Wolfsburg kommen. Also da würde ich auch mal eine Philosophieänderung machen. Das ist mir alles gedeckelt, Schablone drauf, typisch für Wolfsburg.
Also Thomas, müsstest du jetzt den Wechsel haben? Müsstest du sagen, wir gehen noch mehr in Richtung Ausbildungsverein aus deinem starken Nachwuchsleistungszentrum, rekrutierst du die oder was müsste sein?
Der Paradigmenwechsel hat schon längst stattgefunden. Er wurde bislang nur nicht so deutlich, weil bis Micky van de Feen ist denen nie der große Verkauf gelungen und Felix Metscher. Mhm. Die beiden stehen als Prototyp für das, was der VfL Wolfsburg machen will. Sprich, Spieler holen wie Maxence Lacroix aus der 2. Liga Frankreichs, wie Micky van de Feen aus der 2. Liga Hollands, die in 1-2 Jahren so entwickeln, dass du sie mit großem Gewinn verkaufen kannst. Das ist der Plan des VfB Wolfsburg ist die Philosophie, junge Spieler zu holen, zu entwickeln und zu verkaufen. Aber das heißt natürlich auch immer, im optimalen Fall entwickelst du deine Mannschaft gut, hast Erfolg, musst alle 2 Jahre in etwa dein Team wieder neu erfinden, weil die besten Spieler nach einem persönlichen oder nach einem Mannschaftserfolg wollen immer weg. Das habe ich bei Kevin De Bruyne erlebt, das habe ich bei Edin Dzeko erlebt.
Ja, weil auch der Club dann emotional keine Chance hat, diese Spieler zu halten. Also das, was du gerade sagst.
Das wissen sie.
Das ist ja auch okay, das ist ja auch okay. Das, was sie dann natürlich machen, ist natürlich das, was Hoffenheim macht, seit 10 Jahren und mega erfolgreich. Also was die für einen Transfererlös haben in den letzten 10 Jahren, das sucht seinesgleichen nicht.
Sie gehören aber auch mit zu denjenigen, die aus der eigenen Jugend relativ eine gute Durchlässigkeit haben nach oben, haben da auch Erfolge mit vorzuweisen.
Ja, weil sie sind in der Lage, Top-Jungs sehr früh zu holen. Also junge Spieler, 18, 19, die noch keinen Namen haben, die aber schon sehr viel Geld kosten. Das können sich andere Mannschaften gar nicht leisten, gar nicht riskieren. Hoffenheim kann das. Die holen davon 5 oder 6. Davon schlagen 2, 3 ein. Im besten Fall, die dann wieder für sehr viel Geld weiterverkauft werden. Aber Hoffenheim macht das, Alexander Rosen macht einen unfassbaren Job in Hoffenheim, das muss man mal sagen. Also ist wirklich Wahnsinn.
Zum Abschluss nochmal VfL Wolfsburg, die billige Frage, Niko Kovac. Jetzt hat er von den letzten 18 Bundesligaspielen 2 gewonnen. Es gibt die Durchhalteparole, wir blicken nach vorn, wir nehmen da ein bisschen was raus, eben auch aus dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, der ja bekanntermaßen eine hervorragende Saison spielt und auch da wieder sehr, sehr stabil performt hat. Niko Kovac hat noch einen Vertrag, der würde bis zum Ende der nächsten Spielzeit erstmal andauern. Wie realistisch ist es, dass frühzeitig länger verlängert wird mit Niko Kovac?
Verlängert auf gar keinen Fall. Ebenso nehme ich es all den Verantwortlichen und Trainern dort auch ab, dass sie jetzt auch noch nicht über die Zukunft, über den Sommer hinaus gesprochen haben. Für mich ist es ganz, ganz klar, dass es das Ziel ist, irgendwie die Saison mit ihm zu Ende zu bringen, in der Hoffnung, nicht noch in Abstiegsnot zu geraten und dann den sauberen Schnitt im Sommer zu machen. A, ist finanziell günstiger, als wenn du jetzt das Trainerteam austauscht. Das ist im Sommer nochmal, gerade wenn es vielleicht im beiderseitigen Einvernehmen geschieht, finanziell günstiger. Und da muss der VfL tatsächlich, viele mögen das kaum glauben, da müssen sie auch ein bisschen drauf schauen. Der Trainermarkt im Sommer ist nochmal ein anderer. Und deswegen werden sie es versuchen, auf Biegen und Brechen bis zum Sommer durchzukommen. Aber dafür muss er jetzt auch mal vielleicht einen Sieg landen.
Kovac, Brüder, muss ich natürlich sagen, zwei überragende Typen. Also Private, ich liebe sie. Die beiden haben ganz großes Herz. Aber sportlich, glaube ich, geht es in Wolfsburg für die beiden zu Ende.
Werbung. Nur ein Spot.
Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
Dann schauen wir drauf, was dann sein wird nach dieser Saison. Du hast das Spiel gegen den VfB Stuttgart gesehen. VfB Stuttgart und Sebastian Hoese sind super, wie er das macht. Was sagst du?
Ja, das ist doch geil. Ich meine, noch Relegation gehabt gegen Hamburger SV. Gut, Hamburg haben sie aus dem Stadion geschossen. Das Jahr drauf jetzt. Halleluja, was ist denn da in Stuttgart los?
Ich habe die Samstag gesehen und habe gesehen, also wirklich, wow. Also die haben dann auch alles drauf. Also die spielen von Nübel, Pressing, scheißegal, wer da anläuft oder so, spielen die das Ding hinten flach raus. Über die Innenverteidiger, über die Sechser, Stiller, Karasor.
Komme, was wolle. Die machen, genau.
Komme, was wolle. Und wenn sie doch mal Druck haben, spielen sie ihn lang. Und dann haben sie da vorne mit Sebo Girassi einen Mann stehen, der mit dem Rücken zum Tor macht. Holt er den Ball aus 2 Metern mit der Brust runter und legt den halt ab auf den nächsten. Also die haben unfassbare Möglichkeiten. Es ist natürlich auch ein Flow, in dem man erstmal kommen muss. Aber das sieht schon wahnsinnig gut aus. Und Maxi Mittelstädt ist für mich immer unter ferner Liefen. Irgendwo absolut. Bei Hertha, irgendwo zwischen erster und zweiter Liga. Was und jetzt sitze ich da im Stadion und überlege, muss der vielleicht sogar zu der EM? Also das ist schon richtig, richtig gut, war schön anzusehen. Und da würde ich sagen, fußballerisch lag da eine Klasse zwischen dem VfB Wolfsburg und dem VfB Stuttgart.
Ja, die hochtalentierte Truppe, also Hoeneß hat daraus ein Team geformt. Das ist ja atemberaubend, was die für eine Saison spielen. Also wenn die so weitermachen, dann spielen die Champions League. Wobei ich glaube, ich meine, der Trainer hat ja gute Kontakte nach München. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Uli vielleicht auch mal sagt, pass mal auf, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ich hole den jetzt. Und der kennt den ganzen Laden. Und ich glaube sogar, dass das sogar Sinn machen würde.
Das ist für mich ja die spannende Frage. Gute Trainer sind ja alle in München, nur wie kriegst du so eine Kabine in den Griff? Ist Sebastian Hoeneß dann der Mann?
Ich meine, mit der Historie.
Reicht der Name?
Ja, also nee, das reicht nicht nur, aber das hilft. Also Sebastian Hoeneß in München, der mit München groß geworden ist. Also ich meine, klar, er war bei Hertha, wir wissen das alles, hat er gespielt. Uli ist sein Onkel etc. Ich meine, näher dran geht er gar nicht. Also er kennt die ganze DNA vom FC Bayern. Ich glaube, dass das total wichtig ist. Und ich glaube, mit dem Erfolg jetzt in Stuttgart bringt er auch diese sportliche Wucht mit. Und wie der die Dinge einordnet, wie sachlich, fachlich, akribisch der da unterwegs ist, was der für Worte findet. Du musst ja so eine Top-Mannschaft wie Bayern, die muss der moderieren können. Ich meine, kicken können die eh alle schon. Ich glaube, das könnte sehr gut passen. Also ich glaube, der Uli, der sitzt schon mit seinem Bruder da im Café und sagt, wir holen den jetzt rüber. Was soll der Scheiß? Ne, nichts gegen Stuttgart, aber wir brauchen den hier in München.
Wir sind gespannt. Der VfB Stuttgart am Freitag gegen den 1. FC Union Berlin und der VfL Wolfsburg spielt dann am Sonntag das späteste aller Sonntagsspiele, die möglich sind, 19.30 Uhr bei Bayer Leverkusen.
Ja, dann mal viel Glück, weil werden sie brauchen.
Erste Niederlage für Leverkusen, Thomas?
Würde mich überraschen, aber...
Im Leben nicht. Also Bayer Leverkusen schlägt diese Truppe schon individuell, aber Bayer Leverkusen hat noch einen Vorteil, dass sie wirklich im Kollektiv funktionieren. Das haben wir jetzt so oft beobachtet. Die haben noch kein Spiel verloren, weder in der Europa League, noch in der Bundesliga, noch in sonstigen Wettbewerb. Was Xabi Alonso da zusammengestellt hat, das ist wirklich unfassbar.
Vor allen Dingen, der hat ja keine gemähte Wiese da übernommen. Die waren, glaube ich, 17. oder so, als er da kam. Genau. Mehr Handschrift lesen, aber das ging mir jetzt auch bei Stuttgart so. Das liebe ich ja, wenn man eine Trainerhandschrift erkennen kann. Ja, das ist ja gar nicht so häufig der Fall. Und die beiden und Alonso vorneweg, wenn ich sehe, wie die wirklich mit welcher Ruhe die dann auch Spieler anspielen, die unter höchstem Druck sind und die befreien sich immer wieder aus diesen Situationen und haben eine solche Dominanz im Ballbesitz. Das ist so, ja, die werden deutscher Meister und sind einfach, es ist ein unfassbarer Transfersommer für Bayer Leverkusen gewesen.
Das ist wirklich krass und die Jungs bringen das jetzt zu Ende mit dem Anführer Wirtz, was vor ihnen ein Ballack, ein Ulf Kirsten, ein Ceroberto, ein Lucio, die ganzen Weltklasse-Spieler, die haben es ja alle versucht. All diese Topstars haben es nicht hinbekommen. Vizemeister, sprech mal mit Kalli, das steht in allen bis hier. Bildlich stelle ich mir das vor, wenn ich Wirtz wäre, würde ich sagen, schön, dass ihr alle da seid, aber wir und ich, wir haben zu Ende gebracht, was ihr alle versucht habt.
Es tut nur weh, es tut einfach nur weh, weil Wirtz die Jugend beim 1. FC Köln verbracht hat und wenn er schon nicht für den FC spielt, hätte er wenigstens 100 Millionen bringen können und das tut sehr, sehr, sehr weh.
Meine Freundin ist übrigens Kölnerin und meine Schwester ist Studienrätin in Köln, die hat dort Sport studiert, also ich habe auch eine Verbindung mit Köln schon von jeher. Wie ist denn deine Verbindung zu Köln, wie ist denn das entstanden?
Ende der 80er, mein Bruder Bayern-Fan und da musste ich natürlich rebellisch dagegen angehen und dann Torwart Bodo Ilgner, Icke Litti, FC, muss ich schon auch sagen, damals war ich dann auch Erfolgsfan, also mit Christoph Daum, der große Bayern-Herausforderer und so bin ich dann in der Phase zum Köln-Fan geworden. Und auch immer geblieben. Aber das mit dem Erfolgsfan, das hat sich dann relativ schnell erledigt. Deswegen, seitdem ich FC-Fan war, habe ich nochmal so eine Vizemeisterschaft dann unter Daumen miterlebt. Und dann ging es steil bergab.
Aber zum SFC Köln kommen wir zum Abschluss. Ich fand das so cool, was Ansgar gerade gesagt hat. Nämlich dieses, dass die jetzt vollenden, was die anderen vorbereitet haben. Da fand ich beim Doppelpass,
das ist krass.
Den, wo du ja vor 2 Wochen gewesen bist, gab es jetzt einen Satz von Sebastian Kehl, der geht gerade viral. Und den hören uns mal eben gerade kurz an.
Habe ich nicht gehört.
Wir könnten besser dastehen, vor allem wenn man natürlich sieht, dass wir die Bayern eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen in Straucheln gebracht haben. Jetzt scheint es so, dass Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht.
Da gibt es einige Vereine.
Ist das nicht dein Ernst, oder? Ist das dein Ernst? Borussia Dortmund und auch er als Verantwortlicher, da soll er nochmal drüber nachdenken, weil Bayer Leverkusen wird nicht deutscher Meister, weil sie Bayer Leverkusen auf den Weg gebracht haben.
Also ich habe den Satz gelesen und dachte auch, ui, das ist mutig auf jeden Fall. Ich habe ihn gerade ein bisschen lachen hören. Möglicherweise hat er es auch mit dem Augenzwinkern gesagt. Alles andere wäre schon ein bisschen lustig.
Ich mag ja, Kehl hat ja Humor, super Typ, also müssen wir nicht drüber reden, der macht einen geilen Job in Dortmund.
Absolut, na, da ist ihm mal so ein bisschen einer rausgerutscht und logischerweise stürzen sich dann halt auch einige Vereine drauf und sagen, wir haben auch die Bayern schon mal ins Straucheln gebracht und Leverkusen profitiert jetzt möglicherweise davon. Finally sind wir also bei dem Verein, wo Thomas Hiete Vereinsmitglied ist, beim 1. FC Köln, aktuell auf dem Relegationsrang. Das ist momentan die Bestposition, die man da haben kann, weil im Zweifel kriegt Mainz noch ein bisschen mehr und dann rutscht man auf einen direkten Abstiegsplatz. 8 Punkte fehlen auf den VfL Bochum.
Wir lassen den Dom in Köln. Meine Freundin singt das immer im Auto und ich kenne jetzt alle kölnischen Lieder. Meine Freundin ist Kölnerin. Top-Lieder sind dabei, also richtig gut.
Ansgar dreht gerade frei.
Hören wir gleich zu Ende.
Aber das macht Hoffnung. Da stehen Club und Fans gerade sehr eng zusammen.
Bist du wieder abgeschweift?
Minimal.
Egal.
Aber hast du auch dadurch einen FC-Platz entwickelt?
Bitte?
Hast du dadurch auch ein FC-Herz entwickelt?
Ja, ich bin ja jetzt öfter mal vor Ort. Köln immer irgendwie auch im Blick gehabt, aber ich bin jetzt nicht Fan des ersten FC Köln.
Das bin ich schon, deswegen bin ich auch ein ewiger Fan-Pessimist, weil es wäre, glaube ich, was wäre es denn, der 7. Abstieg dann für mich in meinem Leben seit 1998.
Ach du Scheiße.
Ich glaube, es wird sie erwischen, weil ich befürchte, irgendwann gewinnt Mainz nochmal das ein oder andere Spiel und da fehlt dem FC dann irgendwie die Substanz. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch in der Spiel gegen Leverkusen gesehen, das gefällt mir gerade gut, die Entwicklung auch unter Timo Schulz, auch unter ganz schwierigen Bedingungen mit Ausfällen wie Waldschmidt, Selke und Uth. Aber im letzten Drittel fehlt es halt brachial an Qualität und deswegen, glaube ich, wird es nicht reichen.
Ich bin da d'accord, das wird ein richtiges Brett für den 1. FC Köln, Drittletzter zu werden. Also das sehe ich auch noch nicht, aber das ist zumindest im Bereich des Möglichen. Über alles andere brauchen wir nicht nachdenken. Drittletzter in die Relegation, dann am liebsten gegen den Hamburger SV natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Also Hamburg wird dann wieder eine Ehrenrunde drehen, es tut mir leid.
Ich meine, der Fußball schreibt einfach die schönsten Drehbücher und insofern wäre Steffen Baumgart gegen den 1. FC Köln natürlich ein total irres Ding.
Ja. Also über das rettende Ufer denke ich nicht mehr nach. Ich gucke eigentlich auch nach diesem Wochenende mit Darmstadt 06 gegen Augsburg, gucke ich eigentlich nur noch auf Mainz. Die müssen jetzt nach München. Ja. Ich glaube nach München-Köln, nach München-Gladbach. Also ich freue mich über jeden Spieltag, an dem der FC noch 16. ist. Ich befürchte, irgendwann wechseln die beiden die Plätze und dann...
So, und dann kommen wir nämlich zur zweiten Bundesliga, in der ich ja zu Hause war. Die Bundesliga habe ich ja nur gestreift, 2 Jahre in meinem Fußballerleben. Also wenn jetzt der 1. FC Köln auch noch runterkommt, also da gucke ich demnächst, also sorry, das gegen die Bundesliga. Das ist schon unfassbar emotional aktuell.
Letzte Frage, Thomas, du hast, glaube ich, schon auch eben gerade angedeutet, X Twitter hat einer geschrieben, Friedensnobelpreis für den 1. FC Köln, die können auch nicht mal eine Scheibe einschießen. 16 Treffer in 24 Spielen. 16 Treffer in 24 Spielen. Es ist im Endeffekt der Punch nach vorne.
Ja, in Unterzahl machen sie es gut gegen Leverkusen. Ja. Sage ich es, Adamian kommt frei vorm Tor zum Abschluss. Man kann ihm vielleicht gar nicht, Ansgar, das als Ex-Profi musst du es besser wissen, inwiefern man ihm einen Vorwurf machen kann. Und trotzdem schießt er nicht rein, sondern an Innenpfosten. Und das ist dann irgendwie auch symptomatisch. Ansgar, den hättest du wahrscheinlich nochmal runtergenommen und sonst was damit gemacht. Aber
nein, ich bin bei dir. Du hast dann, das ist so ein Klassiker und der stimmt auch so ein bisschen. Also wenn du dann unten drin bist, ne, dann hast du auch oft, fühlt sich das so an, als hätte man kein Spielglück. Ne, du spielst auch keinen Ball so mal eben durch 2 Leute durch mit der Pike, als wenn du jetzt im Mittelfeld bist, als wenn du jetzt safe bist. Du überlegst dir dreimal, ob du den Ball da mit dem Außenriss durchspielst oder sonst was. Das ist alles ein bisschen gehemmter, alles ein bisschen schwerer. Mhm. Aber gerade in dieser Situation brauchst du wirklich, das klingt jetzt blöd, aber Spieler, die auf den Platz gehen und sagen, ne, steht 0-0, wenn der anpfeift, der Rest ist mir scheißegal, ich vergesse das alles um mich rum, die dann trotzdem gute Entscheidungen treffen. Also du brauchst dann, das ist ja auch eine Qualität, eine mentale Qualität, die du dann brauchst. Und du siehst beim 1. FC Köln, da fehlen schon so ein paar Säulen.
Ja, kann ich nicht widersprechen.
Ausblick für den 1. FC Köln, wenn du jetzt sagst, selbst du steigst jetzt ab, sag mal, du wirst Vorletzter, steigst ab oder gehst in die Relegation, es wird nochmal Harakiri etc. Gibt es für dich einen Ausblick, dass du sagst, du siehst irgendwo am Ende des Tunnels ein Licht auf dich zukommen und das ist nicht der ICE aus Dortmund.
Auch wenn es runtergeht, also dann wird es natürlich nochmal brutaler. Du hast einen Sommer möglicherweise mit einem Bundesliga-Abstieg und kannst keine Transfers tätigen.
Ja, das ist nochmal ein wichtiges Thema.
Wir drohen vielleicht nochmal durch vertragliche Konstellationen 2, 3 Abgänge. Ich glaube, Davy Selke hat keinen Vertrag für die 2. Liga, den müsste man überzeugen. Man kann nur die Leihspieler binden, sprich Faride Alidou, wo man überlegen muss, ob das Sinn macht. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Und kriegst du dann eine schlagkräftige Truppe für die 2. Liga hin? Weil ich hab Schalke vor Augen und die zittern, ob sie vielleicht eine 3. Liga runtergehen. Und ich glaube, das wird auch angesichts dieser Qualität in der 2. Liga, wird das dann auch nächstes Jahr nochmal brutal. Und trotzdem, Fans sind da, das Umfeld funktioniert. Das macht Hoffnung, dass man da irgendwie auch mit dem eigenen Nachwuchs irgendwie gestärkt daraus hervorgeht.
Ja, das hat ja gut geklappt mit Wirtz, mit dem eigenen Nachwuchs. Wenn das Methode hat, habe ich ein bisschen Angst mit dem eigenen Nachwuchs.
Du hast das gerade angesprochen, Thomas, nochmal, bring das nochmal auf den Punkt, weil das im Hintergrund steht ja das Kass-Urteil. Das heißt, ne, man durfte im Winter keine Transfers tätigen. Und dieses Urteil bremst. Und die Frage ist, wann läuft es aus? Wie sieht's aus? Wie sieht da die rechtliche Möglichkeit aus?
Es ist klar, auch im Sommer werden sie keine Transfers tätigen können, außer die verliehenen Spieler, die zurückkommen können. Torwart Jonas Urbich aus Fürth oder Tim Lemperle aus Fürth oder Marvin Obus von Rot-Weiß Essen. Das ist natürlich überschaubar. Urbich, Riesentorwart-Talent. Absolut. Nur die Torhüterposition ist mit Marvin Schwebe jetzt natürlich nicht die Baustelle, die damit schließt. Da musst du gucken, wie gehst du mit Jonas Urbich um. Ich glaube, perspektivisch wird der die Nummer 1 in Köln sein. Du kannst dann aus dem eigenen Nachwuchs dann noch 1, 2 mit hochholen. Du hast den Justin Deal, der sich jetzt unglücklicherweise verletzt hat. Dessen Vertrag läuft läuft aus. Das ist der nächste Fall Würz. Sehr wahrscheinlich wird er den FC verlassen, auch weil dann in der Hinrunde hat man ihn, weil er den Vertrag nicht verlängern wollte, in die zweite Mannschaft gesteckt, womit du ihn dann wahrscheinlich auch nicht von einer Zukunft bei seinem Verein, für den er seit der E-Jugend, glaube ich, spielt, überzeugt hast. Und trotzdem gibt es keine Alternative zum Weitermachen, zum auf den eigenen Nachwuchs setzen, weil also auch da gilt es ja, jammern ist nicht möglich. Und ich finde, das ist Timo Schulz zumindest sehr, sehr vernünftig angegangen alles und hat jetzt mit Max Finkgräfe hinten links einen eingebaut, bei dem mir schon das Herz aufgeht. Und da sage ich als Fußballfan, ich brauche nicht den 15 Millionen, auch weil wir das in der Investorendebatte hatten, ich brauche nicht den 15 Millionen Außenverteidiger aus irgendwo in Europa. Da habe ich den eigenen Mann aus der U19, U21 gerne, der sich so, wie er es jetzt getan hat, in der Bundesliga etabliert. Und dann meinetwegen auch in der zweiten Liga. Und dann gehe ich auch gerne ins Stadion, gucke mir gerne den Spiel an, wenn ich sehe, die lassen ihr letztes Hemd für den FC auf dem Platz, Ansgar, war das schön?
Ja, so ein bisschen mehr Club, so ein bisschen mehr mal die Sichtweise ändern, ne? Weil es gibt Menschen, die den Club bedingungslos lieben. Ob das in Köln ist, ob das auf Schalke ist oder sonst wo ist, daran sollten Spieler mal öfter denken, weil das hilft auch, was die eigene Motivation anbetrifft.
Wunderbar, Thomas Hiete.
Ich hoffe, wir sehen uns in Köln.
Ja, sehr gerne. Ein, zwei Mal im Jahr versuche ich da zu sein.
Thomas, Riesendank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Wir haben Kompetenz und Eloquenz vom Redakteur des Kicker, Thomas Hiete. War wunderbar.
Danke.
Ein klasse Streifzug durch die erste und die zweite Liga und Deep Dive into Wolfsburg und 1. FC Köln. Danke an den wunderbaren Thomas Hiete.
Danke für deine Zeit.
Vielen Dank an euch. Alles Gute. Wir hören uns hoffentlich wieder und sehen uns.
Sehr gerne. Jo,
mach's gut.
Das ist Heimat, nur nach Hause.
Und jetzt singen sie einen Berliner Löwen, nur nach Hause, ja, nur nach Hause.
Frank Zander. Die Kölner haben ein paar Songs, da fängst du an, wenn das im Auto läuft, singst du automatisch mit. Also das geht wirklich, ich bin da voll im Rausch schon. Also richtig coole Lieder haben die und ich könnte es jetzt alle aufzählen, von Breakfast bis was weiß ich, wie die alle heißen.
Also ich war neulich mal in so einem ICE-Waggon, da hast du gedacht, du bist bei The Voice of Germany.
Ja, absolut. Und die singen das wirklich mit so viel Herz, mit so viel Leidenschaft. Und es ist auch gute Musik, also die gute Stimmung macht. Nicht so Akro, weißt du, ne, wie woanders.
Genau.
Sondern wenn du kölsche Musik hörst, kriegst du gute Laune, ist so.
Gelsenkirchen hat
auch... Die sind auch gut drauf.
Hat auch
wir sind Schalker. Asoziale Schalker. Wir schlafen unter Brücken. Oder in der Bahnhofsmission. Wir sind Schalke.
Also Freitag bist du da gewesen.
Ich war schon wieder auf Schalke. Ja. Und ich liebe es. Ich spiele im Abstieg, da kommen 60.000. Die feiern ihre Mannschaft, komme was wolle. Und jetzt gegen St. Pauli. Die Schalker sind in die Zweikämpfe gegangen, als gäbe es keinen Morgen. Also diese Aussprache mit Wilmots muss was gebracht haben. Es war wirklich deutlich zu sehen. Die hatten eine andere Körpersprache. Die sind in die Zweikämpfe gegangen. Also haben alles reingeknallt. Und haben St. Pauli gar nicht ins Spiel kommen lassen und auch verdient gewonnen.
3-1, klar verdienter Sieg, genau was du gesagt hast, irgendwie diese Einstellung zu haben, irgendwie, ey, das ist hier mein Zuhause, das ist hier mein Stadion, hier kommst du nicht, ich zeige dir ganz klar, das ist meine Hütte und hier kannst du gar nichts und das hat so lange gefehlt.
Das hat absolut gefehlt, also die wollten alles immer auf fußballerisch lösen, bis die gemerkt haben, Leute, das ist nicht weit nach unten. Die Basics in der zweiten Liga sind erst kämpfen, dann Fußball spielen. Schalke hat das eine lange Zeit andersrum gemacht, haben gesagt, wir lösen das fußballerisch und wenn wir dann noch kämpfen müssen, machen wir das. Aber das ist schwierig dann so rum zu machen. Deswegen haben sie jetzt alles richtig gemacht, sind in die Zweikämpfe gegangen und über diese Zweikämpfe haben sich das Selbstvertrauen geholt fürs Spiel.
Wen hast du da so getroffen?
Auf Schalke?
Auf Schalke.
Ja, diesmal.
Du hast mir so ein schönes Video geschickt, alter Kollege von Antenne. Sah alles sehr nett und sehr lauschig aus und sehr launig.
Ja, ja, guter Freund, wirklich hat dort eine Web, deswegen bin ich auch so oft da, also er lädt mich immer ein, also das ist mal wirklich richtig krass gut und natürlich total angenehm, kann ich da öfter mal hinbrettern, aber man hat so das Gefühl, der ganze Ruhrpott ist da, also nicht nur gegen den Kiel, sondern auf Schalke trifft sich irgendwie alles und Schalke ist noch richtig Straße, was den Club anbetrifft.
Da habe ich mich sehr gefreut darüber. Der Kollege hat mir das Video geschickt und so weiter. Ihr beide winkt da rein und es war eine gute Stimmung, logischerweise einigermaßen ausgelassen. Nach endlich mal wieder drei Punkte,
die dringend notwendig waren auch, ne, muss man sagen, jetzt für Schalke 04, ne, weil zweite Liga ist kein Spaß.
Nee, und siehst du, Schalke da unten nicht wirklich komplett sauber.
Können mal Punkte. Atmen, können mal kurz atmen, ja. Aber raus aus dem Abstiegskampf sind sie noch nicht.
Jetzt sag mal, jetzt meldet sich da aber jemand wieder an, hat so also wirklich eine Kerze im Keller angezündet mit einem also spektakulären, also nicht vom Spiel her spektakulären, aber vom Ergebnis her spektakulären Erfolg im Volksparkstadion. Der VfL Osnabrück gewinnt beide Spiele in dieser Saison gegen den HSV an der Bridge und jetzt auch beim HSV gewinnen mit 2-1.
Kochnert macht einen richtig coolen Job und der VfL Osnabrück, mein Heimatclub, bei dem habe ich angefangen. Ich habe zweimal für den VfL Osnabrück gespielt und es war mir zweimal eine Ehre. Gewinnt schon zu Hause gegen Hannover 96, die ja auch oben dabei sind. Ja. Dann fahren sie jetzt nach Hamburg und ich glaube, alle haben da mit allem gerechnet, aber nicht, dass der VfL Osnabrück da gewinnt, außer sie selber natürlich. Und wenn du, ich habe das Spiel gesehen, komplett und ich muss sagen, es war auch verdient letztendlich. Ne? Mit einem Mann weniger kriegt es Hamburg nicht hin. Diesen Elfmeter, gut, den muss er halten. Also, das ist der bestgeschossene Elfmeter, den ich je gesehen habe. Also, da kannst du zwei Torhüter reinstellen, den hältst du nicht. Das ist natürlich ein Festtag für den VfL Osnabrück.
Cuisance verwandelt ganz spät den Elfmeter. Vorher hatte Glatzel ja auch nochmal einen verwandelt für den HSV. Also zwischenzeitlich 1-1. Dann geht Jemfi runter mit Gelb-Rot. Und du denkst jetzt, kriegen sie vielleicht auch noch was in die Hacken und dann in Unterzahl macht der VfL Osnabrück den Sieg.
Ja, klar. Dann kommt Tesche wird, so viel ich weiß, eingewechselt. Der Tesche hat ja mal auch gespielt für den Hamburger SV, auch im Europapokal, Halbfinale sogar, wenn ich mich recht erinnere. Und Tesche holt dann den Elfmeter raus. Aber wenn du das siehst, natürlich diese Szene, wie stumpf der den Tesche umhaut. Also da musst du mir mal wirklich fragen, sorry, was stimmt mit dir nicht? Aber clever gemacht natürlich dann auch von Tesche letztendlich.
Was meinst du, geht da noch was? Geht da noch was? Ich meine, es sind noch 30 Punkte in der Tüte. Und 6 Zähler hinter dem Relegationsplatz der VfL Osnabrück.
Erstmal, der VfL Osnabrück war sowas von weit weg, der war erledigt, da war der Stempel drauf. Aber dann diesen Charakter zu zeigen, den die Mannschaft ja hat und der Trainer Kochnert trägt natürlich wesentlich dazu bei, dass es da gerade so läuft, wie es läuft. Und ja, sie sind jetzt gar nicht mehr so weit weg vom Relegationsplatz und sie werden es versuchen. Und womit? Mit Recht, weil das, was sie jetzt gezeigt haben in den letzten Spielen, Respekt.
HSV ohne Tim Walter, Steffen Baumgart, Probleme noch nicht gelöst.
Ja, Steffen Baumgart hat jetzt gedacht, er macht den ganzen Laden mal emotional, aber deswegen spielen sie ja nicht besser Fußball in Hamburg und das Stadion ist immer voll, also emotional ist es da eigentlich immer. Aber jetzt ist wichtig, dass Steffen Baumgart auch mal eine Lösung findet, weil der VfL Osnabrück hat tief gestanden. Hamburg will eigentlich kontern, nicht möglich immer, logischerweise, weil sich viele hinten reinstellen und sie hatten keine Lösung, sie waren null kreativ. Wenn sie dem 16er nahe gekommen sind, war das immer einfach zu lesen, war immer das gleiche Muster. Da ist jetzt der Trainer gefragt, dass er den Jungs sagt, pass auf, wenn sich einer hier in Hamburg hin reinstellt, ne, dann müssen wir kreativer spielen. Dann müssen wir durch Dribblings, durch Doppelpässe, durch Flanken von außen, da ist er jetzt gefragt. Ne, das ist sein Job.
Du bist jobmäßig on Tour gewesen unter der Woche mit Doppelpass on Tour. Unter anderem in Frankfurt warst du am Start mit Olli Forster, mit Thomas Helmer, mit Mike Franz und mit Mario Basler. Ist ja auch eine coole Kombo.
Absolut coole Kombo und geile Veranstaltung. Also da wird immer heiß diskutiert. Das geht da fachlich und sachlich zu. Aber manchmal denkst du auch, du bist hier Vera Mittag oder RTL 2 oder Hartz IV TV zur besten Zeit. Also das ist alles wirklich dabei. Alles komplett dabei.
Thomas Helmer hat ja auch eine Bayern-Vergangenheit. Was sagt denn der eigentlich so zu Bayern, FC Hollywood? Thomas Tuchel, der von einem Reporter gefragt wurde, war das sinnbildlich? Sie haben auf einem Metallkoffer gesessen. Ist das Ihr gepackter Koffer gewesen? Also
ja, Thomas Helmer ist da noch ein bisschen sachlich. Mario haut immer voll drauf. Mario sagt immer wirklich, alle blind außer ich. Ne? Aber dafür liebe ich ihn ja. Ich meine, wir haben zumindest noch einen, dem alles scheißegal, der einfach sagt, was er denkt, der frontal ist, der natürlich da auch streitbar ist, das ist ja außer Frage. Aber ich persönlich bin froh, dass wir noch einen haben, der wirklich allen sagt, ist mir alles scheißegal, ich hau das raus, komme was wolle.
Raucht der eigentlich noch? Der hat immer noch diese Reibeisenstimme. Das hört sich mir also an, als wenn Kippe, ein Gläschen Bier.
An dem Tag, wo Mario nicht mehr raucht, da geht die Sonne nicht mehr auf für ihn. Das ist mal sicher. Ne? Aber auch dafür liebe ich ihn. Ne? Ich glaube, du kannst ihm erzählen, was du willst. Ist ungesund, interessiert ihn nicht. Ist ein besonderer Typ und war mit das Beste, was ich im deutschen Fußball gesehen habe.
Ja. Mike Franz auch mit dabei?
Mike Franz, der Frauenversteher, er macht jetzt die Bundesliga.
Guck an.
Und, ja, genau, ne, ist ja bei den Mädels unterwegs und ist da aber wirklich sehr fachlich auch unterwegs und die Frauenfußball-Bundesliga ist ja unfassbar, müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Ja. Was da passiert ist in den letzten Jahren, ist wirklich atemberaubend und das freut mich für den Frauenfußball ungemein, dass es da stetig bergauf geht. Das ist schön zu sehen. Und jetzt haben sich qualifiziert Horst Rubrecht, Trainergott, hat sie nach Paris gebracht und die Mädels sind auch wirklich für Horst Rubrecht um ihr Leben gerannt. Klar wollten die da alle selber hin, aber der Typ ist einfach, den musst du einfach lieb haben. Ne?
Und wir haben ja vorhin die Songs vom 1. FC Köln gehört. Dass die richtig feiern können, das haben sie auch bewiesen. Ballerte durch die Kabine.
Ja, die Mädels machen einfach haben Freude. Auch die Interviews von den Mädels und so, das ist noch so unbekümmert zum Teil und die hauen noch so Dinge raus, ist doch nicht so die Schablone drauf, dass da ein kompletter Club sagt, also das dürft ihr nicht, das könnt ihr nicht, sondern die sind auch so ein bisschen freigeistig unterwegs. Klar, nimmt das auch Einzug in der Frauenbundesliga, wird da auch etwas schwerer, das bringt dann dieser Erfolg mit sich, aber was da so los ist bei den Mädels, wie die Fußball lieben, leben, mich begeistert das.
Wer ein wenig im Kickerherz-Historie blättert, der findet natürlich auch einen wunderbaren Kickerherz-Podcast mit Simone Lauder, den wir gemacht haben. Super kompetent, absolut klare Kante, feine Person insgesamt, aber auch extreme Kompetenz.
Wir brauchen mal wieder zeitnah einen Podcast über den Frauenfußball in Deutschland, über die Bundesliga-Nationalmannschaft. Da müssen wir mal wieder alles zusammenfassen, weil das ist so unfassbar emotional. Und jetzt gerade, wo sie sich qualifiziert haben für die Olympiade in Paris, ich glaube, da muss man ein Podcast her.
Da gehen wir auf jeden Fall steil, da gehen wir dran. Du bist ja weiter mit dem Phaeton unterwegs, über Deutschlands Straßen.
Also sorry, das muss ich jetzt einfach mal erwähnen. Ich war auf dem Weg nach Frankfurt zu diesem Event so. Und auf jeden Fall alle Lampen waren da gelb am Leuchten und dann habe ich gedacht, ADAC, ruf's mal an. Habe ich den angerufen und gesagt, hier leuchtet alles. Dann hat der zu mir gesagt, die fahren noch? Ich sage, ja, ich fahre noch. Dann hat er gesagt, ja, normalerweise werden wir angerufen, wenn nichts mehr geht, also wenn das Auto steht. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin auf dem Weg nach Frankfurt, ich bin nicht mehr weit weg, 40, 50 Kilometer, ich fahre jetzt hier mit 80-90 km/h, mehr geht nicht, ich fahre jetzt da und dahin. So, dann habe ich mich auch dort getroffen. ADAC hat schon auf mich gewartet, hat das ganze Auto mal gecheckt und keine Ahnung, haben sie top hingekriegt. Danach ging wieder alles, also wirklich Respekt erstmal dafür. Und dann habe ich natürlich auf der Bühne erzählt, als man dann sagte, Ansgar, ja 18 Clubs. Dann habe ich gesagt, ja heute habe ich beim letzten Club unterschrieben, wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Und bei welchem dann? Ich sage, ja heute habe ich unterschrieben nochmal beim ADAC. Du musst ja da unterschreiben, wenn sie dich da repariert haben. Also nicht mich repariert, sondern das Auto repariert. Aber ja, das ist jetzt der letzte Club, wo ich unterschrieben habe, ist... Der ADAC.
Ansgar Brinkmann, Kapitän bei den Gelben Engeln.
Ja, mein letzter Club.
Heißt also, du warst in Frankfurt und hinterher war da auch noch eine Musikkombo oder was? Irgendwas mit Assis?
Assis mit Herz, das sind Jungs, die Eintracht lieben, die mit Seele dabei sind und die haben einen geilen Song rausgebracht und da durfte ich mal mitwirken in deren Video. Und die sind live aufgetreten. Es kam auch richtig gut an, es kam super an. Also kann ich allen empfehlen, hört mal rein bei Assis mit Herz, das sind Frankfurter Jungs.
Einschauen können wir auch demnächst, weil es in Planung ist. Die Doku wird fortgesetzt. Straßenfußballer in Anführungszeichen 2. Vielleicht gibt es einen anderen Subtitel und so weiter. Aber auf jeden Fall, wir sitzen schon da mit Vorfreude.
Auf jeden Fall. Ich freue mich wie Bolle auf Teil 2 der Straßenfußballer. Im ersten Teil muss man ja so ein bisschen chronologisch vorgehen. Und das fällt jetzt alles weg. Also der zweite Teil wird wirklich völlig irre. Und ich freue mich da drauf. Und wird noch ein bisschen dauern, bis es dann zu Ende gedreht ist. Aber wir starten.
Kannst du uns schon einen kleinen Teaser geben? So ein bisschen, was kann da noch so vorkommen in der Doku?
Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, 100 Jahre SC Verl wird ja groß gefeiert dieses Jahr und so. Habt ihr bei mir vielleicht gesehen auf der Homepage. Ich bin da in der Hall of Fame dieser Wand da. Da hat der Trainer Endemann, der jetzt gerade Trainer ist, da erzählt der Ende zum Beispiel eine Story, die kannte ich gar nicht mehr. Und das erste Training mit Ansgar Brinkmann, kann ich euch mal eben erzählen. 4 Hütchen hat der Trainer aufgestellt, Ansgar läuft immer nur bis zum 3. Der Trainer sagt dann irgendwann beim 3. Mal, Ansgar, also laufen alle bis zum 4. Hütchen, du auch, ne? Und er sagt nicht, seht ihr da hinten, 200 Meter weg, die Kabine. Von da können die Trainer eine Lichterkette bilden bis zu ihnen. Und das, was sie gerade machen, haben die schon alle vorhin probiert. Das war meine Antwort. Ich war ja völlig irre. Ich habe auch zum Dieter Breitner gesagt, den Pferd, als er gesagt hat, Ansgar macht das mal. Ich Trainer, ich gehe jetzt ins Kino. Klar war ich suspendiert. Ich war 20 Meter weg suspendiert. Und das war nur ein Hauch. Ein Hauch von dem, was alles passiert sind. Also wir könnten wirklich 10 Folgen drehen, da sind wir uns einig. Aber die nächste Folge wird wirklich querbeet. Wir gucken natürlich zurück, Preußen Münster, Dynamo Dresden und alles, was auch mal in Mainz so los war und so weiter und so fort. Aber wir sind auch mit mir im Ist-Zustand unterwegs. Also ich freue mich so drauf, weil wir keine Leitlinien mehr haben. Wir können querbeet unterwegs sein in der nächsten Doku.
Und dann führt dich von Vechta der Weg mit dem Phaeton am Donnerstag auch nach Köln.
Was ist da los in Köln?
Ich würde sagen, wir machen Europa League.
Europa League, yes. Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind mit dabei in der K.O.-Runde. Ja. Bayer Leverkusen dann natürlich noch. Freiburg, zwei deutsche Mannschaften. Leute, das wird geil, das wird gut.
So, liebe Freunde, das soll's für diese Woche gewesen sein. Wir sind ja schnell dran gewesen. Wir waren ja schon in der vergangenen Woche am Start. Jetzt wieder nächste Woche auch. Und es ist eine Woche mit Europapokal. Da schauen wir dann auch nochmal ein bisschen drauf.
Oder Großes, nicht? Leute. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Wer das kennt, Bugs ist auch schon was älter.
Oh, Entschuldigung. Paulchen Panther.
So, Paulchen Panther. Er hat ja gar keine Ahnung. Ist ja wirklich.
Bugs Panther.
Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer Outlet Ochtrup. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.